Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 27. September 2024. Gestern noch in Hamburg, heute in Banja Luka, der Republika Srpska. Das ist die Hauptstadt dieses autonomen Teilgebiets in der Republik Bosnien. Ein Name, der natürlich unterschiedlichste Assoziationen wachruft. Bosnien, der Bosnienkrieg, noch vor 20, 30 Jahren in den Schlagzeilen, auch mit fürchterlichen Bildern, die damals natürlich zu bewältigen waren. Und Banja Luka, die Hauptstadt eben dieser serbischen Republik, damals im Kollektivbewusstsein Westeuropas so etwas wie das Herz der Finsternis im Balkan. Mittlerweile hat sich sehr, sehr viel verändert. Interessant und für mich jetzt als Schweizer besonders faszinierend, immer wieder diese kleinstaatlichen oder staatsähnlichen Gebilde zu erkunden und herauszufinden, wie es dort denn eigentlich wirklich ist. Und in Banja Luka befindet sich ein sehr interessanter Staatsmann, ein Politiker, der seit vielen Jahren jetzt das Geschehen hier schon bestimmt. Am Anfang stark unterstützt vom Westen, mittlerweile etwas kritisiert, weil er nicht immer nach der Pfeife der tanzt, die bei uns sozusagen in der Öffentlichkeit den Ton angeben. Präsident Dodik, ich freue mich sehr, ich werde ihn heute interviewen und Sie werden dann die Gelegenheit haben, auch auf diesem Kanal dieses Interview sich anzuhören. Wir werden nicht nur über die innerserbischen Angelegenheiten in Bosnien sprechen, das auch, aber ich möchte diesen faszinierenden Politiker etwas umfassender darstellen, um eben Ihnen auch immer wieder ganz andere Lebensentwürfe und Wertvorstellungen hier zu präsentieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der heutigen Welt, dass wir aus unseren gewohnten Blasen ausbrechen und uns konfrontieren eben mit anderen Sichtweisen. Die Welt ist interessant und es gilt eben, die Welt immer wieder neu zu beschreiben, damit wir nicht die Schablonen und die Vorstellungen und Zwangsvorstellungen, die wir bisweilen entwickeln, dass wir die nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln anfangen. Also Sie sehen, mein Lebensweg bleibt bewegt, mein Leben findet in unterschiedlichen Geländekammern statt und ich versuche Sie möglichst intensiv auch daran teilhaben zu lassen. Bin selber sehr gespannt, melde mich zurück dann auf jeden Fall mit diesem Interview, aber jetzt geht's zu den Nachrichten des heutigen Tages. Amerikas Angst vor einer Eskalation, Zelenskys Siegesplan stößt in den USA auf Gegenwind. Ich habe Ihnen in dieser Sendung gesagt, dass es eine relative Entfremdung gegeben hat zwischen der ukrainischen Regierung und der amerikanischen Regierung. Das geht zurück auf ein Datenleck, das vor einiger Zeit, vor allem in der Ukraine, ganz massiv Aufruhr ausgelöst hat. Sie können sich vielleicht noch vage erinnern, es ist ein ganzes Datenpaket von amerikanischen beauftragten Mitarbeitern in diesem Bereich aufs Netz gestellt worden mit wichtigtuerischen Kommentaren. Da wollten ein paar Leute angeben damit, was für eine bedeutsame Position dass sie da inne hätten. Und damals sind ganz wichtige Daten von Truppenbewegungen und militärischen Geheimnissen verraten worden, was dann wiederum bei dieser ominösen Offensive Selenskis, bei dieser Frühjahrsoffensive Selenskis den Russen die Gelegenheit gegeben hat, aus ganz gesicherten Stellungen sehr viele Einheiten der Ukrainer abzuschießen. Und das hat natürlich verständlicherweise auf der ukrainischen Seite zu erheblicher Irritation geführt, zu einem Misstrauen und eben auch dazu, dass sich die militärische und politische Führung etwas gelöst hat von den Zahlmeistern und Auftraggebern, könnte man sagen, von den Chefs in Washington, nicht zuletzt bei dieser Kursker-Offensive, bei diesem Vorstoß auf russisches Gebiet, der ja eine große Gefahr birgt, denn an sich wäre ja Russland nach der eigenen Atomdoktrin mehr oder weniger berechtigt, mit ganz massiven Schlägen dagegen zu halten. Auf jeden Fall zeigt sich jetzt oder bestätigt sich jetzt beim UNO-Auftritt Zelenskis in New York, dass hier eben tatsächlich der Haussegen schief ist und es zeichnen sich da tatsächliche Meinungsverschiedenheiten ab. So zumindest ist das heute den Medien zu entnehmen, dass die Amerikaner eben nicht wollen, dass Präsident Zelensky diesen Krieg weiter eskaliert, weil sie das Risiko doch als anscheinend beträchtlich anschauen und eben keineswegs eine noch stärkere Eskalation in Kauf zu nehmen bereit sind. Immer schwierig, hier die Zeichen und die Zeichen zwischen den Zeilen gewissermaßen zu lesen. Für mich ist das eine Nachricht, die einigermaßen positiv zu bewerten ist, denn wir haben gleichzeitig ja den sehr beunruhigenden Befund, dass Russlands Präsident Putin die sogenannte Nukleardoktrin der russischen Streitkräfte adaptiert hat, nachjustiert hat, im Sinn, dass eben ein Angriff auf Russland von Mächten, die selber keine Atomwaffen haben, aber mit Atomwaffenmächten im Bunde stehen, dass dies Russland berechtigen würde, seinerseits Atomwaffen anzuwenden. Und wir haben ja in der neuen Weltwoche das große Interview mit Deutschlands früherem Kanzler Gerhard Schröder drin. Ich habe ihn darauf angesprochen und er sieht das ähnlich wie ich. Wir machen uns ein bisschen mehr Sorgen über diese nukleare Eskalation als vielleicht andere Zeitungen oder eben andere Politiker, die jetzt sich da stark in der Öffentlichkeit dazu äußern. Und das ist auch etwas, was mir in Russland, in Moskau aufgefallen ist, vor allem im Gespräch mit dem außenpolitischen Experten Sergei Karaganov, der dazu ja auch verschiedentlich publiziert hat. Die Auffassung dieser russischen Experten geht eben dahin, dass der Westen gewissermaßen den Sinn für das nukleare Gleichgewicht, für die Abschreckung verloren habe und damit eben auch verkenne, was aus der russischen Sicherheitsinteressenlage heraus wichtig ist, dass die Russen eben tatsächlich anders als unsere gemeinen Vorstellungen hier vielleicht signalisieren, dass die Russen es eben nicht abgesehen haben, darauf jetzt Territorium zu erobern, gewissermaßen die Welt zu schlucken. Ich glaube, Land haben sie genug, aber das große Thema in Russland aufgrund der Geschichte ist eben auch die Sicherheit. Die Sicherheitsinteressen stehen da im Zentrum. Das sagen ja auch Strategieexperten wie der Professor John Mearsheimer in Chicago, dass eben die Russen gewissermaßen aus ihrer Sicht aus einer strategischen Defensive herauskommen, um sich gegen diese Umklammerung, Umschlingung der NATO zu befreien, hier den Amerikanern den Tarif durchzugeben, beziehungsweise zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist ganz eine andere Logik als die, die in den Medien bei uns und auch in der Politik für die Wahrheit gehalten wird. Und wir können natürlich auch nicht entscheiden, was da die äußere, die absolute Richtigkeit ist in der Beurteilung. Meines Erachtens, ich kann dem sehr viel abgewinnen, was Mearsheimer und andere sagen, dass man den Konflikt anders interpretieren muss, als das bei uns getan wird. Das ist keine Rechtfertigung dessen, was die Russen machen, obwohl das immer wieder so verdreht wird. Das ist einfach der Versuch, hier ein tieferes Verständnis zu bekommen, damit man daraus dann keine falschen Schlüsse zieht. Also der ukrainische Präsident Zelensky bemüht sich diese Woche intensiv, schreibt die NZZ in der UNO und beim amerikanischen Präsidenten um neue Hilfe. Die USA haben zwar neue Waffenlieferungen zugesagt, bei den entscheidenden Schritten ringen, zögern die Partner allerdings noch. Dann in der Schweiz gibt zu reden ein massiver Prämienschub bei den Krankenkassen. Bis zu 6%, in einzelnen Gemeinden sogar bis zu 10% können die Krankenkassen steigen. Das ist natürlich ein ausgemachter Skandal, weil damals bei der Einführung des Krankenkassenobligatoriums in den 1980er Jahren hat man die Bevölkerung, hat man sie brandschwarz angelogen. Die damalige Innenministerin Ruth Dreyfus von der SP hat gesagt, durch dieses Krankenkassenobligatorium werden die Prämien nicht ansteigen. Und ihre Nachfolgerin Elisabeth Bohm-Schneider hat nun vor den Medien bekannt gegeben, ja, ein gutes Gesundheitssystem kostet eben Geld. Also hier wird sozusagen auf einmal das Gegenteil erzählt von dem, was man früher gesagt hat. Also bevor wir uns da irgendwo über Deutschland ärgern, über die Ampelpolitik oder die Unaufrichtigkeit der Politik in anderen Ländern, müssen wir einfach mal zuerst unseren Grümpel aufräumen. Und wir haben hier also ernsthafte Glaubwürdigkeitsprobleme bei diesen Krankenkassen. Und ich kann natürlich die Politik verstehen, die dann sagt, bevor wir da jetzt zum Beispiel Leistungskürzungen vornehmen oder die Bürger in der Schweiz weiter schröpfen, muss man sich Überlegungen machen, eben diesen Prämienanstieg irgendwie in den Griff zu kriegen und vor allem auch die Geldverschleuderung ins Ausland und überall sonst hin zu stoppen, während gleichzeitig die Schweizer immer mehr belastet werden durch ein System, das mit ganz anderen Prognosen eingeflogen wurde. Also hier müsste sich die Sozialdemokratische Partei einfach mal hinstellen und sagen, Entschuldigung, wir haben euch bei den damaligen Volksabstimmungen einfach in die Irre geführt, wir haben euch einen Unsinn erzählt. Genauso wie der Bundesrat später Unsinn verbreitet hat, als er gesagt hat, dass die Zuwanderungszahlen nicht markant steigen würden durch die Einführung der Personenfreizügigkeit. Also passen Sie auf, das ist eine Prämienbombe, die da natürlich zu Recht massive Verstörungen und auch Verärgerung auslöst. Abgesehen davon vielleicht ein letzter Punkt dazu. Wir haben natürlich ein System, und das hat man damals schon kommen sehen, bei dem eben niemand einen Sparanreiz hat. Wenn Sie ein sozialistisches oder ein versozialisiertes Gesundheitswesen haben, ja, wie läuft das dann? Die Ärzte möchten viel Umsatz machen, die Pharmaindustrie möchte viel Umsatz machen und die Patienten möchten natürlich die bestmögliche Behandlung haben. Und die Kostenwahrheit schlägt eben am Schluss nicht beim Kunden durch, sondern sie wird eben versozialisiert mit Prämien, Verminderungen und Umverteilungen wird das Ganze abgemildert, sodass am Schluss einfach immer alle mehr rausholen wollen, aber niemand will die Zeche bezahlen. Am Schluss zahlt man es dann aber schon, verteilt einfach auf gewissermaßen auf das Kollektiv, ist eine klassische sozialistische Maßnahme, die dann am Schluss natürlich wieder die Ärmsten trifft. Was dann die Linken, die das ganze Schlamassel verursacht haben, auf den Plan ruft, um dann mit noch mehr Sozialismus den Sozialismus bewältigen zu wollen, den sie bereits eingeführt haben. So ist eben auch der Sozialismus zugrunde gegangen. Nicht, weil er intellektuell gescheitert wäre, das ist er auch, aber da machen sie trotzdem weiter. Nein, wenn sie am Schluss dann, wenn sie pleite gehen, dann ist die Sache am Ende. Ständerat will Sanktionen gegen Russland abschwächen. Das ist eine ganz gute Nachricht, eine wichtige Nachricht aus letzter Zeit hier wieder. Beat Rieder, der coole Typ, wie wir in der Weltwoche schreiben, federführend vorne dabei, die Motion des Walliser Ständerats der Mitte. Er hat das vorangetrieben und das ist ein Anliegen, für das auch ich mich immer wieder eingesetzt habe, dass eben diesen in der Schweiz zum Beispiel wohnhaften russischen Unternehmen wie etwa Andrei Melnitschenko überhaupt die Möglichkeit eingeräumt werden kann, ihren Fall zu präsentieren. Andrei Melnitschenko, das ist ja unglaublich, der Mann lebt seit vielen, vielen Jahren in der Schweiz oder lebte in der Schweiz mit seiner Familie, seine Kinder sind im Bündnerland in die Schule gegangen, er hat die Steuern bezahlt, die Niederlassung bekommen und er hat im Prinzip seinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz längst, ist seit über 20 Jahren, lebt der Mann nicht mehr in Russland, ist ursprünglich Weißrusse und Ukrainer, sehr erfolgreicher Geschäftsmann und ist in seiner Eigenschaft als erfolgreicher Industrieller auch Mitglied der russischen Industriellenkammer. Und der Zufall hat es gewollt, dass genau an jenem Tag des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine eine Versammlung stattgefunden hat, wo der Putin die alle in den Kreml gerufen hat. Dann hat man ein Bild gemacht und die EU hat aufgrund dieses Bilds, wer ist da alles anwesend, einfach die Sanktionen ausgesprochen. Ohne eine Due Diligence, ohne eine genauere Abklärung der Umstände. Die Schweiz hat das 1:1 übernommen und das ist natürlich eine Schande für unseren Rechtsstaat, wenn man so umgeht mit Leuten, denen man ja eine Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Und Melnitschenko war zu diesem Zeitpunkt am Geburtstag feiern in Tansania, liest in der Financial Times, dass er auf einer Sanktionsliste steht, möchte in die Schweiz zurück, dann sagt man ihm, das können sie nicht, weil sie auf der Sanktionsliste stehen. Ein halbes Jahr später bekommt er einen Brief vom Migrationsamt, ja, sie waren jetzt nicht mehr in der Schweiz, wir müssen ihnen die Aufenthaltsbewilligung entziehen. Hat er gesagt, ja, ich würde sofort in die Schweiz kommen, aber ich darf ja nicht, weil ein anderes Amt, nämlich das SECO, das Wirtschaftsamt, mich aufgrund der Sanktionen nicht einreisen lässt. Also da wird einer noch zerrieben zwischen unseren Behörden und abgelehnt wird, und das habe ich im Nationalrat selber erlebt, abgelehnt wird dann auch noch, dass man ihm rechtliches Gehör gibt. Das ist eben dieses Sanktionsregime, mit dem die Schweiz ihren Rechtsstaat und ihre Glaubwürdigkeit in Grund und Boden reitet. Also gut, dass Beat Rieder, die Mitte und hier eben die Kollegen dem Ständerat das verkaufen konnten, das überzeugen konnten, überzeugend darlegen konnten. Aus der Mitte kommt hier eine sehr, wie ich meine, vernünftige Lösung. Dann Thomas Jordan tritt zurück. Sein Nachfolger ist längst gewählt, der Herr Schlegel. Und Thomas Jordan, wir haben uns ja auch intensiv mit ihm immer wieder beschäftigt. Ich glaube, er ist jetzt da auch im Medienecho, kommt er sehr, sehr gut weg, weil er die Seriosität und auch etwas die Unaufgeregtheit eines Schweizer Notenbankers klassischen Zuschnitts verkörpert hat. Sicherlich eine ganz wichtige Entscheidung von ihm damals, als es mit dem Euro immer mehr schlingerte, dass er die Kraft gehabt hat, die Schweizer Euro-Grenze aufzubrechen und sich da wieder zu lösen, gewissermaßen auf die Schweiz zurückgeworfen. Das hat natürlich die Exportindustrie auch belastet. Aber ich meine, übers Ganze gesehen hat er damit richtig gehandelt. Groß umstritten sind natürlich die Devisenanlagen, die man jetzt hat im Euro. Da ist er auch kritisiert worden. Man hat ihn zum Teil als etwas bürokratisch, technokratisch kritisiert. Aber insgesamt ist so mein, ich bin ja kein Notenbankexperte, aber mein Bauchgefühl jetzt aus allen Maßnahmen, Meldungen und Phänomenen, die ich in diesem Zusammenhang vernommen habe, ein positives. Also Thomas Jordan sicherlich eine interessante und auch sehr verdiente Persönlichkeit im Rahmen des schweizerischen politischen Spektrums. Übrigens auch sehr intelligent, belesen, hat sich immer auch wieder die Zeit genommen, in historische Zusammenhänge sich zu vertiefen. Das finde ich wichtig. Dann hat das Grossmünster einen neuen Pfarrer, den Christian Walti, eine unkonventionelle Persönlichkeit. Interessant, theologische Fragen spielen ja auch für uns in der Weltwoche, auch für mich eine Rolle, laientheologische Fragen. Aber es ist eben wichtig, wie man sein Verhältnis da zum Absoluten definiert. Das nimmt auch viel von dem vorweg, wie man sich politisch positioniert oder wie man sich politisch organisiert. Und Christian Walti, nicht der Beat Walti, das ist ja der frühere FDP-Fraktionschef, der Christian Walti heute auch mit Interviews präsent, wo er etwas Einblick gibt in sein unkonventionelles theologisches Verständnis. Ich möchte mich dazu jetzt noch nicht allzu früh äußern. Ich lasse das mal hier etwas sich entwickeln und sobald dann sachdienliche Kommentare gemacht werden können, würde ich mich melden. Dann habe ich im Tagesanzeiger gesehen, haben sie 1:1 übernommen, dieses brutale Porträt, das die Süddeutsche Zeitung gemacht hat über den österreichischen FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl, und natürlich übernimmt der Tagesanzeiger unkritisch da die Nomenklatur, die Begrifflichkeit der Rechtsextreme. Nichts wird heute inflationärer verwendet als der Begriff rechtsextrem. Wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Das ist der Sinnspruch, nicht völlig falsch, der im Internet dazu kursiert. Herbert Kickl, klar, der wird jetzt einfach verteufelt, auch vorab von den linken Medien. Dabei ist es eben interessant, wie es dieser Mann geschafft hat, eigentlich eine in Trümmern liegende FPÖ innerhalb von relativ kurzer Zeit so weit nach vorne zu bringen. Und Kickl wird natürlich unterschätzt. Und der Spiegel, das deutsche Nachrichtenmagazin, hat auch ein Porträt gemacht kürzlich von ihm. Und das ist differenzierter ausgefallen jetzt als das, was die Süddeutsche hier also in sehr polemischer Sprache bringt. Über den Prämienjoke haben wir bereits gesprochen und damit wäre ich schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, werde mich jetzt dann auf die internationalen Nachrichten vorbereiten und mich gleich wieder zurückmelden. Hoffentlich sind Sie dann auch wieder dabei. Nun bleibt mir nur, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Und eben auch mit etwas Vorfreude vermelde ich das demnächst dann das Interview mit Präsident Dodik auf diesem Kanal hier sicherlich zu sehen sein wird. Machen Sie es gut, bis bald, merci vielmal und ja, ich bin gleich wieder da.